Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Der weibliche Zyklus ist keine Schwäche. Wenn wir ihn verstehen und richtig einsetzen, dann kann er sogar zur Superkraft werden.
Wir klären heute, wie Frauen ihren Zyklus für sich nutzen können. Im Sport, im Job, im Alltag und in Beziehungen.
Außerdem sprechen wir über das prämenstruelle Syndrom, kurz PMS, also verschiedenste Symptome wie zum Beispiel Reizbarkeit, Kopfschmerzen oder depressive Verstimmungen, die in den Tagen vor der Periode auftreten.
Wir klären, was man gegen PMS tun kann und ab wann die Beschwerden krankhaft werden. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit und sitze hier im Studio mit
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Andrea, so Themen rund um Zyklus und Menstruation, die kommen ja Gott sei Dank so langsam mal aus der Tabuzone. Und ich habe das Gefühl, Frauen beschäftigen sich heute viel intensiver damit, was in ihrem Körper abgeht.
Ja, und das mit gutem Grund. Denn wer sich mit dem weiblichen Zyklus auseinandersetzt, der kann dieses Wissen zu seinem Vorteil einsetzen. Aber dazu später mehr. Bevor wir unsere heutige Expertin begrüßen, starten wir wie immer mit ein paar Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Die erste Periode bekommen Mädchen durchschnittlich mit 13 Jahren. Bis zum Einsetzen der Menopause haben Frauen etwa 500 Mal ihre Tage und bluten insgesamt etwa 7 Jahre ihres Lebens.
Im Schnitt dauert der weibliche Zyklus zwischen 25 und 35 Tagen und man kann ihn grob in 2 Hälften unterteilen. Die erste Hälfte beginnt mit dem ersten Tag der Monatsblutung und endet mit dem Eisprung und die zweite Hälfte geht dann bis zum Tag vor der nächsten Blutung.
Viele Frauen leiden in den Tagen vor ihrer Periode unter verschiedensten körperlichen und psychischen Symptomen. Das prämenstruelle Syndrom, kurz PMS, betrifft 20-40% der Frauen.
Circa 150 verschiedene Symptome können darunter fallen. Zu den häufigsten gehören Reizbarkeit, Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Rückenschmerzen.
Ja, ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht, dass PMS wirklich 150 verschiedene Symptome umfassen kann. Und da sind auch viele dabei, die man vielleicht am Anfang gar nicht PMS zuordnet direkt. Zum Beispiel sowas wie Verdauungsbeschwerden. Bei mir war das auch so. Ich hatte ein paar Symptome wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder auch Reizbarkeit, Emotionalität, habe aber gar nicht so in Verbindung gebracht, dass das vielleicht immer direkt von meiner Periode auftritt. Und seit ich das weiß, kann ich auch viel besser damit umgehen, weil ich dann auch weiß, das geht wieder weg und in einem Tag schaue ich da vielleicht viel entspannter drauf. Andrea, wie ist denn das bei dir?
Ja, mir ging das da so ein bisschen ähnlich wie dir. Das Schlimmste ist für mich tatsächlich, dass ich oft depressive Verstimmungen habe, bevor ich meine Tage bekomme. Und seitdem ich das weiß, fällt es mir auch einfach viel leichter, damit umzugehen.
Wir freuen uns jetzt, mit unserer Expertin ganz tief in das Thema abzutauchen. Wir haben heute Dr. Katrin Groß zu Gast. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und sie arbeitet in einer Frauenklinik in Stuttgart. Und sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem sie sich ganz intensiv mit dem Thema Zyklus und PMS auch auseinandersetzt. 100 Fragen an deine Frauenärztin heißt das Buch. Und Katrin, so viele Fragen können wir dir heute zwar nicht stellen, aber ein paar kannst du uns bestimmt beantworten. Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Katrin, das Wissen um den Zyklus und um PMS, das lernen ganz viele Frauen nicht in der Schule, sondern wenn überhaupt, dann finden sie das irgendwann selbst heraus oder informieren sich selbst. Ist es auch Hintergrund deines Buches gewesen, diese Themen ein bisschen auch aus der Tabuzone herauszuholen?
Ja, absolut. Also das ist mir auch eine absolute Herzensangelegenheit, die Informationen irgendwie leicht verständlich zur Verfügung zu stellen und trotzdem irgendwie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse beizufügen. Und ja, das Buch hilft auf jeden Fall, den Zyklus zu verstehen und soll eben auch anregen, sich über den Zyklus auszutauschen. In der Frauenheilkunde gibt's leider noch so viele Tabus und auch Fehlinformationen. Und ja, nach wie vor hält sich ja der gesellschaftliche Mythos der übersensiblen Frau mit ihren Zyklus-Wehwehchen, die irgendwie kurz vor ihrer Periode hysterisch wird. Und da an der Stelle war es mir einfach wichtig, klarzumachen, da steckt häufig eine ernstzunehmende Erkrankung dahinter, die wir beim Namen nennen können und die auch gut behandelbar ist. Und das kommt, hoffe ich, auch im Buch sehr gut rüber.
Ja, sprechen wir mal über das Thema PMS, also das prämenstruelle Syndrom. Da fallen ja ganz viele verschiedene Symptome darunter, haben wir auch gerade schon kurz angerissen. Einige haben wir auch schon genannt. Katrin, kannst du uns mal so einen Überblick geben, was da alles dazu gehört?
Ja, also PMS ist eben ein ganzer Symptomkomplex, der zyklusabhängig auftritt und der sich bei jeder Betroffenen so ein bisschen unterschiedlich äußert. Es gehören eben einerseits körperliche Beschwerden dazu, in erster Linie Schmerzen, das können Kopf- oder Rückenschmerzen sein, aber auch Schmerzen bei der Penetration treten häufig auf oder Brustschmerzen, was vielen Frauen weniger geläufig ist. Gleichzeitig ist auch häufig das Magen-Darm-System von den Beschwerden betroffen. Das kann sich in Übelkeit oder Durchfall bemerkbar machen. Manche Frauen haben Heißhungerattacken und andere gar keinen Appetit. Ne? Also man merkt schon, es ist so ein bisschen ein Chamäleon, das PMS. Kann sich bei jeder Frau ein bisschen anders äußern. Insgesamt kann man sagen, dass eigentlich alle Betroffenen stärker auf äußere Reize reagieren und sensibler sind dahingehend, was auch zu psychischen Symptomen führen kann. Also das geht los bei Aggressivität und Angstzuständen. Die können genauso vorkommen wie zum Beispiel eine ausgeprägte Antriebslosigkeit, dass man überhaupt kein Interesse mehr hat an Hobbys, sich vielleicht eher isoliert zu der Zeit und geht bis zu einer starken depressiven Verstimmung in den Tagen vor den Tagen.
Ja, du hast gerade gesagt, in den Tagen vor den Tagen. Das würde mich auch noch interessieren. Geht es wirklich um 1-2 Tage vor der Periode oder ist es so, dass das bei manchen dann auch ein längerer Zeitraum ist?
Ja, also in der Regel sind die Beschwerden wenige Tage vorhanden, eben direkt vor der Periode. Das können ja so 1, 2 bis zu 5, 6 Tagen sein. Und die verschwinden eben typischerweise wieder die Symptome mit Beginn der Menstruation. Das ist eben so der klassische Ablauf, weswegen ich vorhin auch sagte, zyklusabhängiger Symptomkomplex. Ganz genau.
Genau, also es kann zum Beispiel auch sein, man hat jetzt bei dem einen Zyklus total viele Beschwerden, aber dann einen Monat drauf hat man fast gar keine Beschwerden, oder?
Wenn man PMS hat, ist es tatsächlich meist der Fall, dass die Symptome, die zyklusabhängig auftreten, in jedem Zyklus wiederholt auftreten. Die können mal stärker, mal schwächer sein, aber es ist eher untypisch, dass man in einem Zyklus gar keine Beschwerden hat und dafür im nächsten Zyklus wieder ausgeprägte Symptome. Das spricht dann eher für ein anderes Erkrankungsbild und nicht unbedingt für PMS.
Grundlegend gehen wir Frauen ja während des Zyklus durch 4 Phasen, Follikelphase, Eisprungphase, Luteal- und Menstruationsphase. Und da schwankt der Spiegel von verschiedenen Hormonen, also Östrogen, Progesteron, berühmte Beispiele. Wissenschaftler gehen davon aus, soweit wir das gelesen haben, dass genau diese Veränderungen im Hormonhaushalt eben hinter PMS stecken. Wie viel weiß man denn wirklich über die Ursachen von PMS?
Wir wissen leider viel zu wenig. Obwohl PMS so unwahrscheinlich viele Frauen betrifft, ist die Studienlage wirklich mau. Also es wurde bisher kaum auf dem Gebiet geforscht und den geplanten Studien fehlt ganz, ganz häufig die finanzielle Förderung. Es wurden eben, wie ihr richtig gesagt habt, lange die Hormonschwankungen als Ursache vermutet. Und es gibt auch Studien, die das untersucht haben, aber keine dieser Studien hat belegen können, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Weswegen es tatsächlich wahrscheinlicher ist, dass eine andere Ursache dahinter steckt. Es gibt jetzt recht aktuell eine neue Studie aus den USA und die haben herausgefunden, dass die Entzündungsmarker im Blut von Betroffenen, von PMS-Betroffenen deutlich erhöht sind. Und das ist eine recht vielversprechende Erkenntnis und an der werden sich jetzt sicherlich weitere Studien, die in die Richtung Untersuchungen anstellen, anschließen. Da bin ich ganz gespannt, was sich da in dem Feld noch tut.
Das ist ja auch total wichtig, dass man versteht, wo es herkommt, denn das sind natürlich auch alles Ansätze, denke ich mal, um damit umzugehen. Ist eigentlich verwunderlich, obwohl es so viele betrifft, dass man da noch nicht ja tiefer eingetaucht ist und mehr geforscht hat. Spannend mit den Entzündungen. Ich habe auch Studien gefunden, die Veränderungen im Gehirn betrachtet haben, genauer gesagt eine erhöhte Empfindlichkeit auf Serotonin im Gehirn. Auch hier könnte es vielleicht einen Zusammenhang geben. Zum Beispiel mit depressiven Verstimmungen. Ist da was dran?
Ja, also was wir wissen ist, dass die Konzentration dieses Neurotransmitters Serotonin, der ja manchmal so als Glückshormon bezeichnet wird, dass der während des Zyklus schwankt. Nach dem Eisprung nimmt eben die Konzentration von Serotonin bei allen Frauen stetig ab, bis so kurz vor der Menstruation und da ist dann das niedrigste Level erreicht. Gleichzeitig erhöht sich, und das ist jetzt ganz spannend, bei Menstruierenden, die starke psychische PMS-Symptome haben, erhöht sich in dem Moment die Transporterdichte für Serotonin. Was bedeutet, dass Serotonin quasi so zwischen den Nervenzellen, wir sagen medizinisch im synaptischen Spalt, kann da verloren gehen. Also ist quasi noch weniger Serotonin vorhanden als ohnehin schon. Und das legt nahe, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen der Serotonin-Konzentration und insbesondere den psychischen Symptomen bei PMS und der depressiven Verstimmung.
Finde ich total interessant. Wie ist denn das mit der Genetik? Gibt es da Hinweise? Spielt die Genetik eine Rolle? Also gibt es eine genetische Veranlagung für PMS?
Also es gibt, anders als bei anderen Erkrankungen, kein bestimmtes Gen, von dem wir wissen, das ist verantwortlich für PMS. Sonst würden wir ja eben die Ursache gut kennen. Es ist allerdings so, dass wir wissen, dass Frauen, die PMS haben, zu anderen psychischen Erkrankungen auch eher neigen, beispielsweise Wochenbettdepressionen oder andere psychische Erkrankungen. Und das auch dann eine Rolle spielt, wenn eben Mütter und Großmütter oder Tanten, also andere Frauen in der Familie, auch schon an Erkrankungen eines solchen Symptomkomplexes gelitten haben. Also es scheint ein Zusammenhang da zu sein. Es ist allerdings nicht bewiesen, dass wirklich eine genetische Ursache vorhanden ist.
Wenn ich jetzt in jungen Jahren kein PMS habe, kann sich das dann später noch entwickeln? Kann man dann sagen, okay, jetzt bin ich eigentlich sicher? Und gibt es da auch was, wie man dem vielleicht entgegenwirken kann?
Ja und ja. Also meistens treten die Beschwerden tatsächlich erst so in den späten 20ern auf und nehmen dann über die Jahre an Intensität zu. Es ist also tatsächlich so, wenn ich als Jugendliche oder junge Erwachsene noch kein PMS hatte, heißt das nicht, dass es nicht noch bekommen kann. Es ist auch bekannt, dass es nach einer Schwangerschaft oft erstmalig auftreten kann, weil da eben der Hormonhaushalt nochmal komplett durcheinander gerüttelt wird. Und gleichzeitig gibt es eben auch die Frauen, die viele, viele Jahre die Pille eingenommen haben und erst nach Absetzen der Pille ihren Zyklus kennenlernen und dann feststellen, oh, was passiert denn da mit mir direkt vor der Periode? Da scheint irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung zu sein und dann PMS diagnostiziert wird. Also es gibt viele verschiedene Verläufe, aber tatsächlich ist es klassischerweise so, dass es mit steigendem Alter eher zunimmt und auch die Intensität der Symptome zunehmen kann. Ja, was kann man jetzt tun? Es gibt ganz, ganz viele Lifestyle-Faktoren, die PMS beeinflussen. Als gesichert gilt heute, dass Zucker, Koffein, Alkohol und auch Nikotin PMS begünstigen können. Gleichzeitig zu wenig Bewegung auch schlechte Auswirkungen auf die PMS-Symptome hat. Wer jetzt also regelmäßig Sport macht und auf die gerade genannten Triggerfaktoren einigermaßen verzichten kann, der hat schon ganz schön viel dafür getan, PMS vorzubeugen.
Das ist super, weil diese Lebensstilfaktoren auch auf so viele andere Dinge einzahlen und man da einfach was machen kann. Mich würde jetzt noch interessieren, ab wann man wirklich von PMS spricht, denn fast alle Frauen merken ja in den Tagen vor ihrer Periode irgendwie, dass es wahrscheinlich bald losgeht. Zum Beispiel durch ein leichtes Ziehen im Unterleib oder vielleicht auch so ein bisschen allgemeines Unwohlsein. Ab wann spricht man denn dann von PMS?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die wir MedizinerInnen auch nicht immer ganz einheitlich beantworten. Deswegen schwanken auch so diese Zahlen, wenn man sich anschaut, wie häufig kommt PMS vor, so stark. Ne? In manchen Quellen werden 20% angegeben aller Frauen, andere sagen ja mindestens jede zweite ist betroffen. Man kann sagen, dass PMS vorhanden ist, wenn in der zweiten Zyklushälfte wiederkehrende Beschwerden auftreten, die die Betroffene auch wirklich in ihrem Alltag einschränken. So, das ist eine gute Definition, wie ich finde, aber die lässt auch viel Spielraum und eben auch der Betroffenen Spielraum, selbst zu entscheiden, fühle ich mich dadurch überhaupt eingeschränkt oder nicht. Die eine fühlt sich eben vielleicht durch eine Appetitlosigkeit total in ihrem Alltag eingeschränkt, einer anderen würde es vielleicht gar nicht auffallen. Wichtig ist eben, dass die Diagnose nicht selbst gestellt wird, sondern dass es einfach medizinisches Fachpersonal gibt, die diese Krankheit diagnostiziert, wie bei jeder anderen Erkrankung eben auch.
Du hast jetzt vorhin schon ein paar Sachen genannt, die man machen kann, um PMS vorzubeugen quasi. Sind es dann auch Dinge, die man tun kann, wenn man PMS hat? Also du hast jetzt schon zum Beispiel gesagt, auf Kaffee, Alkohol vielleicht eher verzichten, eher Sport machen, gesunde Ernährung. Zählt das auch zu den Sachen, die man tun kann?
Genau, also diese Lebensstilfaktoren, die wirken nicht nur vorbeugend, sondern eben auch therapeutisch. Was toll ist, weil es gibt einem irgendwo das Gefühl, dass man auch ja einen eigenen Einfluss und ein bisschen Macht über diesen Zyklus gewinnen kann. Und den Einfluss sollte man durchaus auch geltend machen. Es ist außerdem über die genannten Faktoren hinaus wichtig, auf ausreichend Schlaf zu achten. Wir wissen inzwischen, dass wir in der zweiten Zyklushälfte deutlich einen höheren Schlafbedarf haben als in der ersten. Das heißt, gerade auch in der Zeit, in der die PMS-Symptome auftreten, ist es einfach wichtig, ausreichend und regelmäßig zu schlafen. Geht natürlich nicht in allen Berufsgruppen, da spreche ich aus Erfahrung. aber wenn es denn möglich ist. Und Stress zu reduzieren. Also jeglicher Stress, der so Einfluss nimmt aufs Leben, das geht natürlich nicht immer. Das ist mir auch völlig klar. Aber es gibt ja wirklich inzwischen viele Möglichkeiten über Entspannungstechniken beispielsweise, die man erlernen kann. Manchmal hilft jemandem auch nur irgendwie eine Viertelstunde gute Musik zu hören, um das Stresslevel merklich zu senken. Aber auch damit kann man Einfluss auf die PMS-Symptome nehmen. Wenn wir jetzt über diese Lebensstilfaktoren hinausgehen und schauen, was kann ich denn überhaupt noch selbst tun, dann ist es so, dass die Einnahme von Mönchspfeffer, das ist eine Heilpflanze, die in der Gynäkologie in verschiedenen Krankheitsbildern zum Einsatz kommt, dass die PMS-Symptome wirklich deutlich lindern kann. Also das bekommt man rezeptfrei in der Apotheke und ist auf jeden Fall ein Versuch wert, um die PMS-Symptome in den Griff zu bekommen. Außerdem kann man auch was mit der Ernährung machen, was auch immer toll ist, weil es so einfach geht. Wir wissen nämlich, dass der Kalziumbedarf in den Tagen, in denen auch die PMS-Symptome am stärksten sind, am höchsten ist in unserem Körper. Und ja, Kalzium, klassischerweise kommen einem direkt die Milchprodukte in den Kopf, Joghurt und eben auch Vollmilch beispielsweise bieten sich da an. Aber auch ja, andere Lebensmittel, Grünkohl beispielsweise, hat total viel Kalzium. Kann man im Winter gerne mal in die Suppe schmeißen. Und Vitamin D hilft. Also es gibt Supplemente, also Nahrungsergänzungsmittel, die Einfluss auf die Intensität der PMS-Symptome nehmen können.
Jetzt sind diese Symptome ja so wahnsinnig unterschiedlich, von psychischen Symptomen, Verdauung, Kopfschmerzen. Ist das bei diesen Möglichkeiten, die du jetzt genannt hast, egal, was meine Symptomatik ist? Also wenn wir beim Kalzium zum Beispiel bleiben, kann das ein psychisches Symptom genauso lindern wie Verdauungsbeschwerden zum Beispiel?
Ja, beim Kalzium geht der Effekt tatsächlich eher auf die körperlichen Beschwerden. Gleichzeitig auch beim Koffein. Da wissen wir zum Beispiel, dass es ganz, ganz großen Einfluss auf die Schmerzen, insbesondere die Brustschmerzen nehmen kann, wenn man auf Koffein verzichten, genauso beim Alkohol. Also es ist schon so, dass die unterschiedlichen Maßnahmen unterschiedliche Effekte auf die einzelnen Symptome nehmen. Da ist einfach immer ganz wichtig, ins Gespräch zu gehen mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt und nochmal zu schauen, was steht bei mir eigentlich im Vordergrund und was kann ich gut dagegen tun. Der Mönchspfeffer ist so ein bisschen Allrounder. Der bringt tatsächlich einfach den Zyklus insgesamt in Balance und hilft bei fast allen Beschwerden der PMS. Genau.
Du hast jetzt gesagt Mönchspfeffer, wie wird das denn eingenommen oder wie komme ich denn an Mönchspfeffer und kann das jede Frau einfach mal ausprobieren oder gibt es da vielleicht auch Frauen, für die das nicht geeignet ist?
Also ich würde empfehlen, es in der Apotheke zu kaufen. Da bekommt man das als in Tablettenform. Das sind 4 Milligramm, die man täglich einnimmt und wirklich jeden Tag des Zyklus. Also nicht nur an den Tagen, an denen die Beschwerden bestehen, sondern das ist eine dauerhafte Einnahme. Und ja, die Apothekerinnen und Apotheker beraten da auch toll dazu. Es gibt das auch in Tropfenform, allerdings nicht in der Apotheke, sondern dann online über irgendwelche Hersteller, die auch Nahrungsergänzungsmittel vertreiben. Und da würde ich eher raten, die Finger davon zu lassen, weil man da nie genau weiß, wie wird dieser Mönchspfeffer, der ja aus der Natur kommt, ne? Ich habe gesagt, das ist eine Heilpflanze, wie wird der gewonnen? Deswegen ist da der Gang in die Apotheke immer zu empfehlen. Schaden kann es eigentlich keiner Frau. Es gibt Interaktionen mit anderen Medikamenten, wie bei jeder Tablette, die man einnimmt, da einfach nochmal auf den Beipackzettel gucken. Aber es ist eigentlich für jede Frau empfehlenswert, weil es eine natürliche Art und Weise ist, den PMS-Symptomen entgegenzuwirken.
Und jetzt so beim psychischen Umgang ein bisschen mit PMS, kann man da sagen, also wenn man jetzt merkt, man ist gerade total emotional, reizbar, keine Ahnung, und sieht, es könnte am Zyklus liegen, dass man sich dann überlegt, okay, vielleicht ist jetzt heute nicht der richtige Zeitpunkt, um ein schwieriges Gespräch zu führen, um einen Streit anzufangen, um, keine Ahnung, ein ganz wichtiges Meeting zu planen oder so, dass man sich dann auch einfach überlegt, okay, das ist jetzt heute vielleicht zyklusbedingt und ich nehme mir das Thema nochmal in ein paar Tagen dann vor.
Ja, beim Streit ist das natürlich manchmal so ein bisschen schwierig. Wir sind ja alle in den Tagen vor der Periode ein bisschen impulsiver als sonst. Das ist einfach so. Das lässt sich wahrscheinlich schwer planen. Aber insgesamt würde ich sagen, macht es absolut Sinn, den Zyklus in unseren Alltag einzubeziehen und mitzudenken. Und das eben nicht nur bei beruflichen Entscheidungen, sondern auch im Privaten. Also das wäre wünschenswert in meinen Augen. Da schlägt mein gynäkologisches Herz in jedem Fall höher, wenn mir eine Patientin erzählt, dass sie ihren Zyklus in ihren Alltag mit einbezieht.
Ja, und ich schätze mal, da ist die Kommunikation mit dem Umfeld dann auch ganz wichtig bei dem Thema. Also jetzt zum Beispiel mit dem Partner, aber auch mit Freunden, mit den Eltern, keine Ahnung. Also wenn man jetzt sagt, man merkt, man hat irgendwie PMS-Symptome, dann auch zu kommunizieren. Okay, es kann jetzt sein, dass ich heute vielleicht ein bisschen empfindlicher reagiere, vielleicht nicht so böse auffassen. Also dass man das auch wirklich anderen Leuten gegenüber klar kommuniziert.
Ja, ganz, ganz genau. Also durch die Art der Kommunikation erleichtert man es natürlich dem Umfeld ungemein, mit der Erkrankung umzugehen und schafft irgendwie ein Verständnis dafür. Das finde ich eigentlich bei jeder Erkrankung total wichtig, aufmerksam zu machen und zu sagen, mir geht's im Moment so und so damit und deswegen handle ich jetzt vielleicht eben auch entsprechend. Ja, guter Punkt.
Katrin, wie ist denn das mit Medikamenten? Gibt es denn auch Medikamente, um PMS zu behandeln und wann oder für wen hat das Sinn?
Ganz wichtige Frage, weil PMS eben sehr gut behandelbar ist, obwohl wir die Ursachen nicht kennen. Also zunächst macht es absolut Sinn, bei Beschwerden wie Kopf- oder Rückenschmerzen einfach auf Schmerzmittel zurückzugreifen. Da scheuen unheimlich viele Patientinnen zurück, weil sie so diese Denke im Kopf haben, ja, das gehört jetzt eben zu meinem Zyklus und ist natürlich, das muss ich jetzt irgendwie aushalten. Das ist meines Erachtens nach ein falscher Ansatz. Ne? Bei einem Knochenbruch würde auch keiner sagen, ja, der Knochen, der ist jetzt halt kaputt, muss ich irgendwie aushalten. Ne? Deswegen absolut wichtig und richtig, auch Schmerzmittel zu nehmen. Und das darf auch in jedem Zyklus sein. Das schadet dem Körper nicht, wenn man das entsprechend dosiert einnimmt. Da eben auch nochmal gerne Rücksprache halten mit dem Hausarzt, Frauenärztin, Frauenarzt. Und es ist mir immer ganz wichtig, meinen Patientinnen klar zu machen, dass damit schon viel geholfen ist. Was kann man außerdem tun? PMS ist mit der Pille total gut behandelbar. Besonders, wenn die im Langzeitzyklus eingenommen wird. Was bedeutet das? Häufig hat man ja noch dieses klassische Einnahmeschema, so eine kombinierten Antibabypille, 3 Wochen Pille einnehmen und 1 Woche Pause. Langzeitzyklus bedeutet jetzt, dass diese Woche Pause wegfällt und quasi jeden Tag 1 Pille eingenommen wird. Das ist mehr und mehr im Kommen, weil diese Pillenpause eigentlich eine künstliche Pause ist, die wir aus medizinischer Sicht nicht benötigen. Und da gibt es inzwischen auch tolle nebenwirkungsarme Präparate, die ohne Östrogen auskommen. Also viele haben ja inzwischen eine Hormonangst geradezu entwickelt, sind eher auf dem Trichter, die Pille abzusetzen, weniger Hormone zu nehmen, was insbesondere eben am Östrogen liegt, weil das eben diese Nebenwirkungen, die viele so Sorgen machen, wie eine Thrombose, wird durchs Östrogen begünstigt. Und es gibt eben auch Pillen, die ohne auskommen und trotzdem sehr, sehr gut die PMS Beschwerden lindern.
Katrin, bei Pille sind ja ohnehin viele skeptisch, hast du auch schon angedeutet. Pille ohne Pause bedeutet, dass die Monatsblutung dann ausbleibt. Kann das denn nicht auch negative Folgen haben? Oder gibt es dann Kontraindikationen bei Frauen, wo das dann eben vielleicht nicht geeignet ist, die Pille ohne Pause einzunehmen?
Ja, eine meiner Lieblingsfragen, der ich im Buch ein ganzes Kapitel gewidmet habe. Es ist tatsächlich so, dass wir keine Menstruation haben, wenn wir die Pille einnehmen. Das ist eine künstlich hergestellte Hormonentzugsblutung. Also es gibt unter der Pilleneinnahme keinen Zyklus. Ne? Die Hormone haben immer ein gleiches Level und sind quasi glatt gebügelt. Wenn wir also 1 Woche dann keine Hormone einnehmen, dann stellen wir quasi eine künstliche Blutung her, indem der Körper denkt, oh, keine Hormone, jetzt muss ich die Gebärmutterschleimhaut, die ja letztlich unsere Menstruation ist, abstoßen. Und das ist das, was wir dann als Blutung wahrnehmen. Ist aber eigentlich keine wirkliche Menstruation. So, und das ist deswegen auch nicht schädlich, weil es jetzt nicht zu irgendeiner Säuberung des Körpers kommt durch die Menstruation. Ganz im Gegenteil, der Gebärmutterhals ist während der Blutung leicht geöffnet und sogar empfänglicher für beispielsweise Keime oder andere Eindringlinge. Und warum man ursprünglich mal sich dafür entschieden hat, diese Pille 3 Wochen einzunehmen und 1 Woche zu pausieren, sind keine medizinischen Gründe, sondern gesellschaftspolitische. Und zwar wollte man da der katholischen Kirche einen Gefallen tun. Als die Pille nämlich eingeführt wurde, wollte man, dass auch Frauen, die die Pille einnehmen, einen möglichst natürlichen Zyklus haben und dadurch eine höhere Akzeptanz für die Antibabypille schaffen. Das hat sich bis heute gehalten. Es gibt aber, wie gesagt, keinen medizinischen Grund dafür und sogar ganz, ganz viele Vorteile, die Pille täglich, also ohne diese einnahmefreie Woche einzunehmen.
Ja, wir würden jetzt noch auf eine sehr schwerwiegende Form der PMS eingehen, die PMDS, die prämenstruelle dysphorische Störung. Die ist ja auch als psychische Erkrankung klassifiziert und da sollte man sich wirklich professionelle Hilfe holen. Die kann nämlich so weit gehen, dass Betroffene tatsächlich das Gefühl haben, sie verlieren irgendwie die Kontrolle über ihr Leben, weil es zu ganz starken depressiven Verstimmungen, zu Wutausbrüchen, Angstzuständen und so weiter kommen kann. Und das kann man sich ja vorstellen, führt natürlich auch zu großen Problemen im Berufsleben, im Privaten natürlich auch. Davon sind aber nur 2-5% der menstruierenden Frauen betroffen. Katrin, wenn man jetzt vermutet, man könnte tatsächlich an PMDS leiden, an wen kann man sich dann denn wenden?
Ja, am allerbesten natürlich an die Frauenarztpraxis. Es ist leider so, dass PMDS erst vor 5 Jahren etwa als eigenständige Erkrankung anerkannt wurde und sich deswegen leider auch viele ExpertInnen nicht sehr gut mit der Erkrankung auskennen. Dazu kommt, dass die Diagnosestellung von PMDS sehr komplex und schwierig ist und ist daher im besten Fall eigentlich interdisziplinär. Das bedeutet also in Zusammenarbeit von verschiedenen Fachrichtungen diagnostiziert wird. Gemeinsam mit Psychologen und Psychiatern, weil eben andere Ursachen für die Erkrankung ausgeschlossen werden müssen. Trotzdem ist einfach die Frauenarztpraxis die erste Anlaufstelle und da appelliere ich auch immer, wenn man das Gefühl hat, dass die eigene Frauenärztin oder der eigene Frauenarzt auf dem Feld vielleicht nicht ganz so versiert ist, was ja einfach häufiger vorkommen wird, weil es noch nicht so bekannt ist, die Erkrankung, dann darf man auch den Mut haben, da zu wechseln und nochmal woanders zu versuchen und sich vielleicht an jemanden zu wenden, der auf dem Gebiet schon mehr Erfahrungswerte gesammelt hat.
Wie wird PMDS denn dann behandelt?
Ja, eigentlich ähnlich wie schwere Form von PMS. Also einmal haben wir die Pille wieder als gutes Therapiemöglichkeit, die wirklich den allermeisten Patientinnen auch hilft. Manchmal reicht die nicht aus oder ist für die betreffende Patientin nicht die richtige Therapie. Dann greifen wir gerne auf Antidepressiva zurück. Das klingt jetzt für viele erstmal abschreckend. Es ist allerdings so, dass sie in einer anderen Dosis eingenommen werden als bei einer manifesten Depression und auch nicht dauerhaft, sondern tatsächlich nur für einen gewissen Zeitraum im Zyklus. Und anders als das bei einer Depression der Fall ist, wirken die Antidepressiva sehr, sehr schnell bei PMS und der Wirkeintritt ist eben sehr früh, sodass man schnell eine Verbesserung merkt. Deswegen würde ich den Patienten tatsächlich auch immer raten, es einfach zu versuchen. Jedes Medikament ist auch schnell wieder abgesetzt, wenn man merkt, dass man nicht gut damit zurechtkommt oder dass vielleicht die Nebenwirkungen zu stark sind. Also wie gesagt, Antidepressiva und da insbesondere, da sind wir wieder beim Serotonin, die sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, das ist so eine große Gruppe der Antidepressiva, das sind so klassische Therapeutikum für PMDS.
Katrin, ich habe schon angesprochen, es gibt diese 4 Zyklusphasen, den Eisprung sozusagen in der Mitte des Zyklus. Und wir haben jetzt ganz viel auch von 1. und 2. Zyklushälfte gesprochen. Kannst du nochmal erklären, wie ich denn weiß, an welcher Stelle in meinem Zyklus ich mich befinde?
Ja, also dazu müssen wir einfach überlegen, wie ist der Zyklus grundsätzlich aufgebaut. Und was wir eben wissen ist, der 1. Tag des Zyklus ist der 1. Tag der Periode. So, die Periode fällt also in die 1. Zyklushälfte, die damit endet, dass der Eisprung stattfindet, meistens unbemerkt von uns. Und nach dem Eisprung kommt die 2. Zyklushälfte. In der Zeit treten eben auch die PMS-Symptome auf. Und diese Zyklusphase endet, wenn eben wieder die Periode beginnt. Und deswegen ist es ein Zyklus, denn dann beginnt alles wieder von vorn.
Und jetzt hast du gesagt, der Eisprung, der trennt sozusagen diese beiden Phasen oder Hälften, diese beiden Hälften voneinander. Ja. Du hast gesagt, meistens unbemerkt. Ich weiß, es gibt Frauen, die merken es sogar auch an so einem leichten Ziehen, den Eisprung. Wenn ich das jetzt mal wissen möchte, weil ich mich da näher damit beschäftigen möchte, weil ich meinen Alltag darauf ein bisschen ausrichten möchte, wie kann ich denn Pi mal Daumen oder auch genauer vielleicht mal feststellen, wann denn dann der Eisprung genau stattfindet?
Also Pi mal Daumen geht es immer mit der sogenannten Kalendermethode. Das heißt, ich schreibe mir einfach mal auf, wann war der erste Tag der Periode, wie lange dauert die Periode und wie lange dauert das denn dann, bis sie wieder beginnt. Denn wir wissen, dass die zweite Zyklushälfte relativ konstant 14 Tage lang ist. Und alle Tage, die im Zyklus übrig bleiben, wenn mein Zyklus beispielsweise 30 Tage lang geht, also die restlichen 16 Tage fallen dann eben auf die erste Zyklushälfte. Und da in der Mitte ist dann eben irgendwann der Eisprung. Wenn ich das ganz genau wissen will, dann muss ich nach Sensiplan vorgehen, das ist die sogenannte natürliche Familienplanung. Dabei wird die Körpertemperatur gemessen und der Zervixschleim beobachtet. Und so kann ich ganz genau sagen, an welchem Tag des Zyklus ich mich befinde.
Jetzt gehen wir mal von diesen ein bisschen eher negativen Begleiterscheinungen, die wir jetzt gesprochen haben, hin zum Positiven des Zyklus. Denn wenn wir unsere Aktivitäten und unseren Lebensstil ein bisschen an den Zyklus anpassen, dann können wir da ganz viel daraus ziehen und können auch unsere Leistungsfähigkeit in vielen Lebensbereichen optimieren, zum Beispiel vor allem im Sport. Katrin, in der Follikelphase, also direkt nach der Menstruation bis zum Eisprung, da haben wir richtig viel Energie. Wie können wir das denn gut für uns nutzen?
Ja, das lässt sich im Grunde in allen Lebensbereichen nutzen. Also alles, was einen Energie kostet, lässt sich in dieser Zyklushälfte einfach besser bewerkstelligen. Es macht beispielsweise Sinn, wichtige geschäftliche Termine, Gehaltsverhandlungen in die Zeit zu legen, intensive Prüfungsvorbereitungen vielleicht eher in der Zyklusphase vorzunehmen und in den anderen, ja, ungefähr 2 Wochen des Zyklus eher weniger intensive Lernzeiten zu haben. Aber auch im Privaten lässt sich das nutzen. Also ich denke da an anstrengende Aktivitäten mit Kindern zum Beispiel. Irgendeinen Ausflug hat man versprochen, dann würde ich das eher empfehlen, in der Follikelphase zu machen, weil man da einfach ein besseres Energielevel hat. Und nicht nur das, sondern auch eine bessere Regenerationsfähigkeit.
Ist total spannend. Das ist fast so wie so Superkräfte, die man sich dann vorstellen kann.
Ja, wirklich. Ja.
Mich würde das Thema Sport nochmal näher interessieren. Da gibt es ja auch Trends, dass man auch die Sportarten auf den Zyklus ausrichtet. Katrin, was sind denn ideale Sportarten für die erste Zyklusphase und dann im Kontrast dazu, was für Sport kann man denn gut in der zweiten Zyklushälfte machen?
Ja, also zyklusbasiertes Training ist absolut im Kommen und macht auch wirklich Sinn. Warum? Ihr habt vorhin schon richtig gesagt, in der Follikelphase dominiert das Hormon Östrogen. Und das Östrogen ist genau wie Testosteron ein anaboles Hormon, also bringt quasi aufbauende Eigenschaften mit. In dieser Zeit lässt sich ganz prima Muskelmasse aufbauen. Also Krafttraining ist in der Follikelphase genau richtig positioniert. Auch anstrengende Intervalltrainings beispielsweise machen in der Follikelphase absolut Sinn und funktionieren in der Zyklushälfte einfach effektiver. Umgekehrt, wenn wir an die zweite Zyklushälfte denken, da ist es so, dass das Progesteron dominiert und wir in dieser Zeit eine Körpertemperatur haben, die abweicht von der ersten Zyklushälfte. Die steigt nämlich an. Und deswegen strengen uns allgemein körperliche Aktivitäten sehr, sehr viel mehr an in der zweiten Zyklushälfte, also in der Zeit vor der Periode. Und in der Zeit ist es dann einfach sinnvoll, Körper- und formerhaltendes Training zu machen. Beispielsweise Yoga, Dehnübungen und nicht so sehr die kraftdominierenden Sportarten.
Nochmal Stichwort Superkräfte. Kann man sich das dann so vorstellen, dass um den Eisprung herum, also in der Mitte des Zyklus, unser Energielevel sozusagen peakt?
Ja, ganz genau. Denn das Östrogen, das steigt kontinuierlich an in der ersten Zyklushälfte. Und um den Eisprung herum ist es einfach am höchsten. Und da ist auch, was den sportlichen Aspekt angeht, die Regenerationsfähigkeit am besten. Also wir erholen uns auch von diesen intensiven Trainings deutlich besser, je näher wir an den Eisprung heranrücken.
Wie ist es denn mit der Verletzungsanfälligkeit? Das ist ja auch in einer bestimmten Zyklusphase verändert.
Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Also das ist Gegenstand aktueller Forschung, aber noch nicht sicher wissenschaftlich belegt. Die Vermutung liegt nahe. Warum? Weil das Progesteron, das in der zweiten Zyklushälfte vorhanden ist, das macht die Bänder lockerer. Die Bänder sind dehnbarer in der Zeit. Das macht auch absolut Sinn, denn der Körper bereitet sich letztlich auf eine Schwangerschaft und dann auch auf eine Geburt vor. So. Und diese erhöhte Dehnbarkeit der Bänder, so hat man eine Zeit lang vermutet oder vermutet es immer noch, führt auch dazu, dass in dieser Zeit die Verletzungsgefahr höher ist als in der anderen Zyklushälfte. Wir wissen das aber, wie gesagt, noch nicht sicher und da wird im Moment zum Glück ganz viel dran geforscht.
Und in der zweiten Zyklushälfte stelle ich es mir jetzt auch so vor, dass man dann, wenn man eh schon ein bisschen weniger Energie hat, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst vielleicht auch aufbringen sollte, wenn man dann einfach nicht so viel schafft, wenn man dann sagt, man ist einfach erschöpfter, dass man sich dann sagt, okay, ich plane mir meinen Tag auch einfach nicht so voll und gehe ein bisschen fürsorglicher mit mir selbst um, oder?
Ja, ganz genau. Also ich empfehle immer in der Zeit einfach die eigenen Bedürfnisse besonders gut im Blick zu behalten, bewusst Pausen in den Alltag einzubauen und auch da wieder ausreichend auf den Schlaf zu achten und den Stress, so gut es irgendwie geht, aus dem Leben rauszuhalten. Ja, genau richtig.
Wenn wir nochmal beim Thema Psyche sind, haben auch Psychotherapien Sinn für Frauen mit PMS, die eben stark von psychischen Symptomen betroffen sind?
Nicht wirklich. Warum? Weil diese Symptome, die ähneln zwar sehr, sehr stark den Symptomen bei einer Depression, jedoch treten sie eben zyklusabhängig auf. Bedeutet, in den paar Tagen vor der Menstruation sind die sehr ausgeprägt, die gehen aber eigentlich von alleine wieder weg. Und deswegen, also mit Einsetzen der Menstruation. Und deswegen macht dann an der Stelle auch ein psychotherapeutischer Ansatz keinen Sinn. Das ist natürlich anders, wenn diese Symptome schon sehr, sehr starke Auswirkungen auf meinen Alltag und auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen genommen haben, wenn beispielsweise die Paarbeziehung unter den PMS-Symptomen gelitten hat. Das ist dann aber auch kein psychotherapeutischer Ansatz, sondern da würde man dann eher versuchen, in den Therapiesitzungen mit einem Psychotherapeuten zum Beispiel Verständnis für die Erkrankung zu schaffen und quasi den Betroffenen die Erkrankung näher zu bringen und damit auch den im Umfeld Betroffenen die Erkrankung näher zu bringen und Verständnis herzustellen.
Der weibliche Zyklus ist in unserer Gesellschaft immer noch häufig ein Tabuthema und das hat auch etwas mit der Historie zu tun und deshalb werfen wir jetzt mal gemeinsam einen Blick in die Geschichtsbücher.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher.
Die Geschichte der Menstruation steckt voller Unwissen, Scham und Frauenfeindlichkeit.
In der Antike, da gingen die Menschen davon aus, dass die Menstruation der Ausscheidung überflüssiger Nährstoffe und Körpersäfte dient. Im Vergleich zum männlichen Organismus wurde der weibliche als feuchter und weniger dicht angesehen.
Später im Mittelalter, als die Kirche immer mehr Einfluss gewann, wurde angenommen, die Menstruation sei eine Kollektivstrafe an allen Frauen für den Sündenfall Evas.
Außerdem verfestigte sich auch der Gedanke, Periodenblut sei giftig. Und den angeblichen Beweis dafür brachte der österreichische Arzt Bela Schick, der meinte, beobachtet zu haben, dass Blumen schneller verwelken, wenn menstruierende Frauen in der Nähe waren. Das wurde natürlich schnell widerlegt.
Trotzdem galten Frauen in fast allen Weltreligionen während ihrer Periode als unrein. Sie durften beispielsweise keine Sahne schlagen, Bier brauen, Gemüse einkochen, schlachten oder Setzlinge pflanzen und natürlich keine Messen oder Kirchen besuchen. Die Vorstellung, dass die Periode unrein und eklig ist, hält sich bei vielen Menschen leider bis heute.
Katrin, der Zyklus und die Menstruation sind ja auch heute immer noch ein Tabuthema, muss man sagen. Was, findest du, sollte sich denn im gesellschaftlichen Umgang ändern mit den Themen?
Ach, leider noch ganz viel. Also das fängt an mit einer besseren Aufklärung, die eigentlich schon in der Schule stattfinden muss, meines Erachtens nach. Da sollte einfach vermittelt werden, dass der Zyklus nichts irgendwie Defizitäres ist, sondern, wie ihr vorhin auch schon gesagt habt, das ist eigentlich unsere Superpower, ja. Und es wäre auch schön, wenn die jungen Mädchen schon beigebracht bekommen würden, wie sie diese Superpower nutzen können, so. Also meine Traumvorstellung ist immer, wenn ich nicht Ärztin geworden wäre, dann wäre ich, glaube ich, Lehrerin geworden. Und wenn ich da so quasi Pausenaufsicht hätte und nicht mehr sehe, wie sich die Mädchen so versteckt in der Faust das Tampon hin und her geben, sondern wenn man vielleicht mal ein Gespräch hört zwischen jungen Mädchen, die sich unterhalten, wie ihr Zyklus denn so abläuft und wie sie es schaffen, energetisch durch die zweite Zyklushälfte zu kommen. Das wäre was, was ich mir wünschen würde. Also Austausch muss irgendwie stattfinden in unserem Alltag, mit unseren Freundinnen, mit unseren Bekannten, auch mit unseren Partnern, egal ob jetzt in einer hetero- oder homosexuellen Beziehung. So, das gehört, finde ich, einfach dazu, um ja dieses Thema aus der Tabuzone rauszuziehen. Und da kann eben jeder im Kleinen was beitragen, indem mehr drüber gesprochen wird.
Also mir fiel es auch ganz lange wahnsinnig schwer, überhaupt darüber zu sprechen, das auch gegenüber Leuten, die mir sehr nahe stehen, anzusprechen, weil für mich es dazu gehört, zu funktionieren. Das gehört irgendwie so zum Alltag dazu und eigentlich darf es den gar nicht beeinflussen. So, das ist immer so mein Gedanke gewesen. Für mich ist entscheidend dabei so ein bisschen die Sichtweise. Wir haben jetzt von Superpower gesprochen. Die eine Sichtweise wäre ja sozusagen, irgendwann, also in der zweiten Zyklushälfte, da sind wir schwach, in Anführungsstrichen. Mhm. Man kann es aber auch so sehen, in der ersten Zyklushälfte, da sind wir stark. Ja, das ist die umgekehrte Sichtweise. Und da würde mich mal interessieren, ob es da auch ja wissenschaftliche Betrachtungen dazu gibt, ob wir sozusagen, wenn man ein Normlevel, ein Durchschnittslevel nimmt, was man vielleicht auch als ein männliches Level sehen könnte, sind wir dann einmal quasi drüber und einmal ein bisschen drunter? Also unter dieser Normlinie könnte man das so betrachten?
Also mir gefällt die Beschreibung sehr, sehr gut. Und ich finde, die sollte auch sofort so in alle Lehrbücher übernommen werden. Es gibt dazu aber keine Datenlage. Also das kann man so nicht sagen, dass man quasi ein Basisenergielevel hat. Und was mir daran natürlich nicht gefällt, ist natürlich, dass normal dann das Männliche ist.
Ja,
und quasi wir dann eine Zeit lang schwächer und eine Zeit lang stärker sind. Sondern ich glaube, ich würde das losgelöst von diesen binären Geschlechterstrukturen betrachten und einfach sagen, ich bin eine Person mit Zyklus und ich versuche nach meinem Zyklus zu leben. Der kann mich in manchen Lebensphasen stärken, aber ich bin gleichzeitig auch stark genug, in der anderen Phase, in der er mir vielleicht hinderlich erscheint, das einzusetzen, was ich gelernt habe, um gut damit umzugehen.
Und nochmal zu diesem Thema, dass man sozusagen da gut zu sich selbst in Anführungsstrichen ist, und zum Thema Krankmeldung würde mich da noch deine Meinung interessieren. Denn es ist ja auch so, dass viele Frauen trauen sich auch heute nicht, sich krank zu melden. Schon die Idee, oh, das merkt man, das ist der Zyklus, immer einmal im Monat zu einer ähnlichen Zeit melde ich mich dann krank wegen PMS oder Menstruationsbeschwerden. Auch weil man eben das Gefühl hat, das wird mir als Schwäche ausgelegt. Also ich werde dann als schwächer betrachtet als, jetzt muss ich sie doch wieder nennen, meine männlichen Kollegen oder vielleicht eben auch als Frauen, die das nicht machen. Aber andere Frauen haben ja vielleicht eben diese PMS-Schwierigkeiten gar nicht. Hast du da Tipps, wie man damit umgehen kann?
Ja, finde ich ganz wichtig, dass ihr das anspricht, weil das natürlich in unserer Leistungsgesellschaft einfach ein Riesenthema ist. Und da möchte ich einfach nochmal ganz deutlich sagen, die Intensität von Menstruationsschmerzen ist mitunter vergleichbar mit den Schmerzen bei einem Herzinfarkt. Ja, das muss man sich einfach nochmal vergegenwärtigen. In Studien ist belegt, dass während der Menstruation unser Schlaf merklich leidet, dass unsere Konzentrationsfähigkeit deutlich abnimmt. Gleichzeitig wissen wir, dass PMS-Beschwerden ähnlich stark sein können wie eine schwere Depression. So. Und vor dem Hintergrund muss sich eigentlich niemand mehr schämen, in der Zeit eine Krankmeldung einzureichen und zu sagen, ich bin im Moment nicht arbeitsfähig. Es wäre natürlich wünschenswert, dass das nicht jeden Zyklus vorkommt. Warum? Weil ich mir wünsche, dass die Person irgendwann Hilfe bekommt. Ja? Und sich sowohl die Menstruationsschmerzen als auch PMS einfach sehr gut behandeln lassen und es deswegen eigentlich nicht chronifizieren sollte. Ja? Also davor kann sich inzwischen eigentlich jede Frau schützen, die weiß, wo sie sich Hilfe holen muss. So. Und ja, vielleicht hilft eben auch der Gedanke, dass es eben trotzdem auch eine Zyklusphase gibt, in der man sehr, sehr stark ist und sehr, sehr leistungsfähig ist. Und darauf vielleicht auch einfach stolz zu sein und nicht so sehr die Tage zu sehen, an denen es nicht ganz so klappt, wie man sich's wünschen würde.
Also der Gedanke gefällt mir, den werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Katrin, wir sind damit schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst und wir ja über dieses wichtige und sehr spannende Thema gemeinsam aufklären konnten.
Ja, ich danke euch von Herzen für die Einladung und finde es toll, dass ihr euch in dem Bereich stark macht.
Katrins Buch 100 Fragen an deine Frauenärztin verlinken wir euch natürlich noch in den Shownotes. Und wir empfehlen euch mal ihren Podcast anzuhören, Clitoria Secrets. Da klärt sie über medizinische Themen auf.
In unserer nächsten Folge geht es um ADHS. Und auch hier sprechen wir darüber, warum ADHS auch eine Stärke sein kann und wie man den Alltag mit ADHS bewältigt.
Falls ihr Fragen zum Thema ADHS habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder auch per Mail an podcast@focus-gesundheit.de. Und über Themenvorschläge freuen wir uns natürlich auch immer.
Und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und klickt die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Das ist nur ein Klick, mit dem ihr uns aber einen großen Gefallen tun könnt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und jetzt noch ein heißer Podcast-Tipp. Die Lust kommt im Alltag bei den meisten ja viel zu kurz. Ganz anders im Podcast Oh Baby. Hier gibt's Erotik und Sex satt. Jeden Mittwoch besprechen Leo und Josie die Themen ihrer Community und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Oh Baby gibt's jeden Mittwoch neu.